are family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Herzlich willkommen, ich freue mich sehr heute in unserem Podcast. Mein Name ist Martina Straten und wir haben ein fantastisches Thema, auf das ich sehr gespannt bin, weil ich glaube, ich gehöre zu denen, die es permanent tun. Und mir dabei auch noch auf die Finger haue, weil ich es permanent tue. Ich rede vom Googlen, was Krankheiten betrifft. Dr. Google ist der Arzt, den wir alle immer wieder zu Rate ziehen, obwohl wir eigentlich wissen, vielleicht soll ich es doch lassen und vielleicht soll ich mal einen richtigen Arzt fragen. Aber ich weiß, ihr macht es genauso wie ich und ich habe einen Experten zum Thema eingeladen. Und zwar Dr. Florian Schumacher, der ist ein Neurologe aus Saarbrücken. Lieber Florian, wir sagen du zueinander, wir kennen uns und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Also, ich habe es ja schon mal so angedeutet, ne? Also dieses Thema Krankheiten, Symptome, googeln. Man kriegt ja immer wieder gesagt, lass das, mach das nicht, weil du bist, die Dr. Google ist jetzt kein Arzt, dem du vertraust, der vielleicht den Gesamtüberblick über deinen Körper hat. Was glaubst du, woran liegt es, dass wir das doch tun? Ist es Neugierde? Ist es schnelle Diagnose? Oder ist es, das ist so schön anonym, da muss ich nicht vor meinem Arzt sitzen und mich vor dem ausziehen, in Anführungsstrichen.
Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Das hat doch irgendwas mit Kontrolle zu tun, oder? Ne? Weil was viele Leute denken, wenn sie ins Krankenhaus zum Beispiel gehen oder zu einem Arzt gehen, sie geben irgendwo Kontrolle ab. Kontrolle über sich selber, über den eigenen Körper, über die eigene Gesundheit, vielleicht sogar über die eigene Lebensprognose oder sowas an irgendeine Person, die hoffentlich ausreichend ausgebildet ist. Mhm. Das weiß man ja nie. Ne? Man guckt sich das an und sieht dann da vielleicht entweder so diesen jungen Kerl, der vielleicht mein Enkel sein könnte, oder den älteren Herrn mit grauem, langem Bart, wo ich mir so denke, so, wann war der eigentlich das letzte Mal auf einer Fortbildung?
Weißt du ja da. Mhm.
Also ich meine, es geht ja um sehr viel. Es geht um meine persönliche Gesundheit. Das Wichtigste, was ich habe, da gucke ich lieber mal selber nach.
Ist ja im Prinzip auch nicht falsch, ne? Weil ich meine, man kriegt da ja schon so Anlaufpunkte und ich würde mal in den Raum werfen, dass auch der ein oder andere Arzt mal noch was nachschlagen muss.
Absolut.
Das ist ja jetzt nicht so, dass sie allwissend sind. Trotzdem hat dieses Dr. Google immer noch so einen Beigeschmack und wenn ich da jetzt mich sehe, wenn ich dann, was weiß ich, irgendwas habe und da steht dann, es könnte das sein oder das oder das oder am besten noch einen lustigen Fragebogen, ich kapriziere mich dann immer auf diese schlimmen Aussagen. Also ich habe dann alles. Also ich meine, und das Schlimmste davon.
Das ist ganz normal menschlich. Das ist absolut, also das ist der menschlichste und natürlichste Zug.
Zweckpessimismus.
Ja, absolut, absolut, absolut. Weil das Ding ist ja, das hat ja uns früher das Überleben gesichert. Also so versetzen wir uns mal ein bisschen in die Zeit zurück, der Höhlenmenschen und sowas. Dann waren doch die Leute die besseren Anführer oder im Prinzip die Weisen, die Gefahr schon haben kommen sehen. Also die gesagt haben, schau mal da hinten diese Wolkenformation am Himmel, das könnte Unwetter geben. Wir bereiten uns mal vor und ziehen uns ein bisschen zurück. Und wenn dann wirklich das Unwetter kam, hat es uns vor Schaden bewahrt. Also das heißt, dieser Pessimismus hat ja uns irgendwie das Leben gerettet. In der modernen Welt ist er manchmal nicht ganz so hilfreich, weil es ja alles so sicher ist und so. Aber hier, das ist ein ganz normaler menschlicher Zug. Und das Problem ist, Google weiß das. Google ist ja eine Technologie, die uns ein gutes Sucherlebnis präsentieren möchte. Also das heißt, ich möchte auf dieser Seite bessere Ergebnisse angezeigt kriegen, als jetzt zum Beispiel bei irgendeiner anderen Seite. Das heißt, am besten bedienst du das, was die Masse so haben will. Und wenn ich dann eher die negativen Sachen, die viel geklickt werden, die so ein bisschen Ängste bedienen, eher nach vorne platziere, dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich gut bedient wurde von der Suchmaschine und sage dann, hat das doch mir recht treffend gemacht. Ne? Also dieser Zweckpessimismus ist völlig in Ordnung.
Ich finde, das ist so eine Gratwanderung, weißt du? Auf der einen Seite kennen wir uns ja selber am besten, also unseren Körper. Also wer ein gutes Körpergefühl hat und wer sich ganz gut kennt, der weiß, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist es ja auch legitim, dass man mal nachschlägt. Was ich finde, was dann aber nicht fehlen darf, ist trotzdem der Gang zum Arzt, weißt du, dass man einfach trotzdem nochmal jemanden drauf gucken lässt, weil, Entschuldigung, ich habe keine Medizin studiert, ich weiß nicht, ob das, was ich mir da zurechtbiege, stimmt.
Ja, tatsächlich ist das ja genau das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich in die Situation versetzen würde, ich hätte selber irgendein Symptom und ich würde das googeln, dann würde mir ja tatsächlich, oder sagen wir mal, meine Tochter oder meine Frau hätte irgendwie sowas, dann würde mir in dem Moment die Objektivität verloren gehen, die so ein Arzt hätte. Das heißt, da sitzt irgendein Patient vor mir, den kenne ich nicht, das betrifft mich persönlich nicht, sondern ich mache halt so professionell meine Arbeit. Das würde mir verloren gehen. Und das heißt, ich würde dann wahrscheinlich, wenn es meine Tochter betreffen würde, eher auf irgendwie etwas klicken, wo ich sagen würde, ist es nicht doch das seltene Bliblablub-Syndrom oder sowas, wo ich normalerweise nie auf die Idee kommen würde und sagen würde, na komm, wenn ein Vogel auf deinem Fensterbrett landet, dann wird es wohl eine Taube und kein Kolibri sein. Mhm. Ne? Das ist, gucken wir erstmal, checken wir mal das ab, bevor wir uns ins Raritätenkabinett ergeben. Aber in dem Moment, wo ich selber betroffen bin oder meine Liebsten betroffen sind, bin ich nicht objektiv. Und das ist der erste Fehler, den wir machen. Mhm. Ne? Und deshalb ist es so, sollte man immer noch mal jemanden zu Rate ziehen, der das tatsächlich neutral betrachtet und mir so ein bisschen eine Einschätzung geben kann, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass tatsächlich ich noch ein Jahr zu leben habe oder ob es nicht doch tatsächlich einfach nur ein eingeklemmter Nerv ist.
Mhm. Andersrum ist es ja auch ungünstig, sage ich mal. Also wenn ich jetzt google und da finde ich dann halt jetzt, oh, es ist nur der eingeklemmte Nerv, ne? Und ich behandle das dann auf Rücken. Mhm. Und habe aber in Wirklichkeit, ich sag mal, Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mhm. Hängt ja irgendwie zusammen, ja. Rücken, Oberkörper und so. Da kann man ja auch wertvolle Zeit verlieren.
So ist es. Und insbesondere, wenn dann da steht, ach ja, dieses oder jenes Medikament könnte dabei hilfreich sein. Und dann gucke ich mal so ein bisschen in der großen Kiste von der Oma nach und schaue, ach, da ist ja noch Tilidin. Wunderbar, perfekt, das nehmen wir doch schon mal gleich. Und schwuppdiwupp liege ich am nächsten Tag in der nächsten Klinik mit irgendwelchen Opiatproblemen. Also das absolut. Ist tatsächlich, ja. Therapieentscheidungen sollten immer überlegt werden, denn gerade verschreibungspflichtige Medikamente sind nicht umsonst verschreibungspflichtig und die können teilweise schwere Wechselwirkungen, Nebenwirkungen haben und man darf auch nicht jeder nehmen. Ne? Und es ist
ja, vielleicht nimmt man ja auch noch andere Tabletten, die, zum Beispiel, ja. die sich dann bedingen und wo es dann ganz blöd werden kann. Das trotzdem gibt es ja Seiten, die hilfreich sein können. Kannst du sagen, wie man so seriöse Seiten erkennt oder was so zuverlässige Stellen sind, wo man so Symptome googeln kann? Oder würdest du sagen, boah, Freunde, macht's nicht?
Also tatsächlich ist das ja so, dass selbst auch ich als Arzt manchmal gefragt werde, kannst du was da und dazu sagen, was nicht so ganz mein Fachgebiet jetzt wäre? Mhm. Und dann google ich natürlich selber, gucke ich natürlich selber nach. Ja? Wir Ärzte sind in der bequemen Situation, dass wir eine eigene Suchmaschine haben, für die wir sehr viel Geld bezahlen jedes Jahr, wo im Prinzip komplett sicher aufbereitet ist, welche Sachen korrekt sind, welche Sachen, also welche Medikamente man geben darf und so weiter und so fort. Und diese Firma übernimmt tatsächlich die Verantwortung auch dafür. Das heißt, okay, wenn ich eine Therapieentscheidung treffe und würde mich jetzt auf dieses Lexikon beziehen und da würde jetzt rauskommen, dass das nicht stimmen würde, wäre ich raus, weil das ist ein anerkanntes Lexikon, aber das kostet relativ viel Geld pro Jahr, dieses Abonnement. Aber auch wir Ärzte benutzen das. Wenn da jetzt nichts drinstehen würde und ich mich in die Weiten des World Wide Web begeben würde, dann wäre ich schon mal sehr vorsichtig bei Internetforen. Also das heißt, wo wirklich Hinz und Kunz irgendwas reinschreiben kann. Weil das sind einfach nur Meinungen von irgendjemand. Da kann ich auch in die Bahnhofstraße gehen und einfach irgendjemand den Nächstbesten fragen und sagen, was hältst denn du da und davon? Dann wird er auch mir was dazu sagen.
Das ist echt krass. Also ja. Ich mache das jetzt mal am Beispiel, an einem anderen Beispiel fest, weil ich habe einen Hund. der hatte Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Da gibt es im Internet ein Forum für Hunde, die Probleme mit der Bauchspeicheldrüse haben. Wenn du das liest, ich musste die zwischendurch auf Snooze schalten, weil ich die Krise gekriegt habe, weil du auch immer diese ganzen Beiträge, die poppen dann wieder hoch und du liest das und du denkst, mein Gott, er wird sterben, es wird nicht mehr lang dauern. Schlussendlich, mein Hund ist 16 Jahre alt geworden.
Ja, sehr gut.
Er starb dann, aber weißt du, näher, er starb wahrscheinlich an Altersschwäche. Okay. Wir hatten diese Probleme. Und ja, da gab es auch ab und an mal gute Tipps, aber schlussendlich macht einen das furchtbar nervös, wenn du gerade mal nicht darüber nachdenkst und zack machst du das Internet auf und zack erwischt dich eine Meldung aus so einem Forum.
Genau, also bei Forumbeiträgen wirklich vorsichtig sein, weil das sind wirklich Meinungen von einzelnen Leuten. Zum Zweiten, wenn ich auf eine Seite gehe, die irgendjemand online gestellt hat, der mit diesem Rad Geld verdient, sprich ein Medikamentenhersteller oder der Hersteller von irgendwelchen komischen Geräten oder von irgendwelchen Therapien, dann wäre ich auch vorsichtig, weil der wird ja wahrscheinlich die Methode empfehlen, die er selber vertreibt oder für die er steht. Also zum Beispiel, ja, nehmen Sie mal diese Tropfen, nehmen Sie mal, weiß ich nicht, dies und dies homöopathische oder sowas, ne? Oder jetzt zum Beispiel, simples Beispiel, ganz oft kommen Patienten zu mir und sagen, sie haben eine Polyneuropathie, das ist eine eher nicht heilbare Alterungserscheinung der Nerven, die dann zum Beispiel sagen, schauen Sie mal, ich habe im Internet gelesen, dieses Gerät, wo man die Elektroden dort an die Füße klebt, das soll helfen. Das kostet zwar 1000 Euro, aber es haben ganz viele Leute drunter geschrieben, es wäre gut. Sag ich mal, oh Gott, werfen Sie die 1000 Euro in den Gulli, dann hören Sie es wenigstens klimpern. Es ist, ne, also sobald jemand was verkaufen will, Vorsicht bitte.
Und das wird ja auch mittlerweile total geschickt vertuscht.
Ja, ja, klar. Ja,
was liest du da alles von wegen Anzeigen, zum Beispiel Lebergesundheit oder so. Ja. Und es ist eigentlich nur eine Masche, um die in Anführungsstrichen Arzneimittel oder homöopathischen Sachen, die diese Firma anbietet. Du siehst es manchmal gar nicht, dass es eine Anzeige ist.
Und wenn du dann zum Beispiel aufs Impressum klickst, stellst du plötzlich den Namen von einem großen Pharmahersteller von dieser Seite, die überhaupt nicht so aussieht. Ne? Also deshalb dort vorsichtig sein. Was allerdings gut ist, wenn wir zum Beispiel auf Seiten kommen, wo irgendein Redakteur es gegengecheckt hat. Das heißt, das sind zum einen natürlich die Medien, also Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender, Fachmagazine. Zum zweiten sind das dann Fachgesellschaften. Wenn ich jetzt zum Beispiel was über die Kopfschmerzen erfahren will, dann kann ich mal auf die Seite der Deutschen Kopfschmerzgesellschaft gehen. Was aber auch gut ist, sind Krankenkassen. Denn mittlerweile haben viele Krankenkassen auf ihren Internetseiten so eine Art entweder Symptomchecker oder halt so ein kleines Lexikon, wo sie so ein bisschen was über Erkrankungen schreiben und was man da so machen kann. Ne? Also das sind wirklich gute Quellen, die auch irgendwie ein bisschen journalistisch geprüft sind.
Ja, so unser Podcast hier, ne?
Ja, genau. Ja, also das ist tatsächlich.
Das ist, das hängt ja in unmittelbarem Zusammenhang mit der IKK Südwest. Ich finde es prima, dass sie das machen, weil es eben eine Art und Weise ist, sich zu informieren und eben mit Leuten wie dir heute über bestimmte Sachen zu sprechen und einen Experten quasi vor Ort zu haben, der dazu Stellung nehmen kann, ohne dass man sich in die Gefahr begibt, dass man mit jemandem spricht oder jemandem schreibt oder etwas von jemandem liest, der auf Deutsch gesagt gar keine Ahnung hat.
Genau, und das erkennt man ja nun mal nicht. Ne? Also man weiß ja nicht, wer ist denn das, dieses Gegenüber, was das da geschrieben hat. Und also jeder kann zum Beispiel Technik fragen oder so. Wenn du jetzt ins Internet gehst und guckst, gibt es irgendeine Technikfrage ein, da würden sich wahrscheinlich alle Elektriker die Haare raufen und sagen, Gottes Willen, so darf man das nicht machen. Das ist ja völlig gegen jede Vorschrift. Aber auch gerade bei der Medizin ist es halt einfach so, es gibt so ein paar kritische Punkte, die man nicht verpassen sollte. Und wenn man die verpasst und dort Zeit ins
Land
gehen lässt, dann werden die Chancen, die Überlebenschancen schlechter. Ich gebe dir ein Beispiel. Patient kommt zu mir in die Praxis rein und sagt zum Beispiel, er fühlt sich müde und schlapp. So, wenn ich das jetzt googeln würde, müde und schlapp, dann kommen alle möglichen Sachen. Da kommt irgendwie vielleicht Vitamin-D-Mangel, boah, vielleicht könnte es auch MS sein oder ach, die Ernährung oder. So, der setzt sich aber bei mir an den Tisch und ich gucke den an und denke, der sieht irgendwie grau aus oder der sieht so abgemagert irgendwie aus. Und dann frage ich ihn, ist Ihnen irgendwie aufgefallen, dass Sie eine andere Gesichtsfarbe haben oder haben Sie Gewicht verloren? Und dann sagt er, ach ja, ja, stimmt, ich habe Gewicht verloren. Ich wollte sowieso immer mal, aber in letzter Zeit klappt's wie am Schnürchen. Oh, okay, jetzt klingelt aber meine ärztliche Alarmglocke und jetzt gucken wir mal ganz schnell, dass wir da mal schauen, dass der nicht irgendeinen Grips oder sowas hat. Ne? Das fehlt beim Googlen einfach. Das, wenn ich suche nur nach dem, was ich selber vermute und so die Blickdiagnose des erfahrenen Arztes, der einfach erkennt, der sieht krank aus oder der sieht nicht krank aus. Die fehlt zum Beispiel beim Googlen komplett.
Absolut. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Du hast einfach niemanden, der auf dich schaut, ne? Sondern Google, du arbeitest mit Google und ansonsten bist du mit dir alleine. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist ja nun auch so, wo wir jetzt gerade bei diesem Arzt-Patienten-Ding sind, dass so eine Googelei auch zu einem gestörten Arzt-Patienten-Verhältnis führen kann, weil du sitzt dann da und dein Arzt sagt dir, keine Ahnung, was weiß ich, sie haben Vitamin-D-Mangel, ne? Und du sagst, nee, diese Müdigkeit, das kann aber auch sein, dass ich Krebs habe oder dass ich Leberzirrhose habe oder dass ich was auch immer habe.
Ja.
Und du willst, weil das, was du bei Google gelesen hast, ist genau das. Du hast Angst, dass der Arzt keine Ahnung hat. Ja. Das finde ich ist ganz schlimm. Das macht das Vertrauen kaputt.
Also das kann sogar das Vertrauen auf beiden Seiten irgendwie stören. Erstens mal, wir Ärzte wissen auch nicht alles. Also ich muss auch manchmal Sachen nachschauen, insbesondere wenn ich mich fachfremd irgendwie bewege. Stichwort Bereitschaftsdienst oder irgendwie sowas, wo ich dann mit einem internistischen Krankheitsbild konfrontiert bin, wo ich das vielleicht sogar an einen Kollegen abschieben muss. Und dann kann es mir tatsächlich passieren, dass ich etwas nicht so genau weiß und der Patient, der mir gegenüber sitzt, aber sich schon vorinformiert hat, besser informiert ist als ich selber. Damit können viele Ärzte schlecht umgehen, weil unter uns Ärzten ist es so, leider Gottes ist die medizinische Ausbildung relativ hierarchisch. Ich will nicht sagen wie im Militär, aber es ist tatsächlich so, wenn du als Assistenzarzt oder so und du sagst dann, du weißt was nicht, dass dann irgendwie ein Vorgesetzter sagt, ja Mensch, das da müsstest du aber wissen, wie kann man denn sowas als Arzt nicht wissen? Ne? Also das, was viele Wissenschaftler, Naturwissenschaftler machen, dass sie sagen, ich weiß was nicht und ich gebe das offen zu, und es ist schön, erklär mir bitte was, dann bin ich danach schlauer. Das haben wir Ärzte nicht ganz so in unserer Ausbildung mitgekriegt. Das heißt, ich muss irgendwie alles können, alles wissen und muss schon fast beleidigt sein, wenn das Gegenüber, das per se keine Ahnung hat als Patient, irgendwie mehr weiß als ich. So, das heißt, da bin ich schon mal, geht's bei mir vielleicht schon mal zu. Und nur wenige Ärzte sagen, ich finde das eigentlich toll, dass ein informierter Patient vor mir sitzt, weil dann kann ich mir halt sehr viel Blabla einfach sparen, weil ein paar Sachen weiß der einfach schon. Und vielleicht ist ja seine Idee auch gut. Und dann kann zum Beispiel der Arzt auch sagen, guter Aspekt, kenne ich mich jetzt nicht ganz so optimal aus, aber ich finde Ihre Idee ganz gut. Lassen Sie uns doch vielleicht verabreden, dass ich mich da nochmal genauer einlese und wir uns in einer Woche nochmal wieder treffen und ich Ihnen dann sage, ob das in Ihrem Fall sinnvoll ist. Ne? Also solche Sachen wären möglich, aber das Arzt-Patienten-Verhältnis kann belastet werden, dass der Arzt denkt, der vertraut mir nicht, der googelt lieber, also braucht er mich ja gar nicht erst zu fragen. Und der Patient vielleicht denkt, ich habe mich aber informiert über das und das und der Arzt kann damit so gar nichts anfangen. Vielleicht ist er ja nicht so richtig informiert. Also so irgendwie dieses Gefüge kann gestört werden. Muss man auch als Patient irgendwie sensibel schauen, ob der Arzt damit umgehen kann, dass ich seine Meinung in Frage stelle.
Viele Ärzte hassen das, ne?
Ja.
Also
ja,
die
ja,
hassen ja, ja. es wie die Pest, ja, wenn ja. einer kommt und sagt, ich habe da schon mal nachgeguckt.
Ja.
Oder wenn der Arzt merkt an den Fragen, die der Patient stellt, dass er gegoogelt hat.
Ja.
Und was ich auch schlimm finde, ist, wenn du als Arzt wahrnimmst, dass dein Patient immer vom Schlimmsten ausgeht.
Ja.
Also der schiebt dich, das kann ja auch echt gefährlich sein, weil du beeinflusst ja auch den Arzt dir gegenüber. Du,
ja.
du sagst dann Symptome, die du gar nicht so hast, weil es zu deinem Google-Bild passt.
Ja.
Ne? Das ist ja sehr verwirrend dann.
Genau. Das kann verwirrend sein. Aber nicht selten ist es mir tatsächlich passiert, dass die Idee vom Patienten eigentlich gut war und uns letztendlich zur Diagnose geführt hat, weil der irgendwo was gelesen hat und sich mehr damit beschäftigt hat, wo ich jetzt so spontan gar nicht von ausgegangen wäre. Aber nochmal, da muss man als Patient wirklich gucken, wie ist das Gegenüber so drauf? Kann der damit umgehen oder stört es das Verhältnis? Als Arzt habe ich mir zumindest angewöhnt, wenn ich feststelle, super, ich habe einen informierten Patienten vor mir sitzen, das können Journalisten sein, Lehrer sind das oft, aber auch ärztliche Kollegen, also Leute, die sich irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt haben, dann gucke ich mal, was weiß der denn so und sage dem ganz klar, da gehe ich mit dir oder stopp, nein, den Weg, den schlagen wir nicht ein, weil das führt uns in irgendein Raritätenkabinett, das habe ich vorher schon im Kopf ausgeschlossen, das hast du nicht. Ne? Also da muss man auch ein bisschen mutig dann als Arzt sein und einfach auch sagen, ist okay, ist super, aber diesen Schwachsinn mache ich nicht mit.
Also, das ist aber auch eine Herausforderung, Arzt in diesen Google-Zeiten zu sein.
Ja.
Weil das, wenn du dir vorher, wenn du vorstellst, als ich Kind war, da war der Arzt, der Dorfarzt, der war quasi ein Heiliger.
So ist es.
Ein Heiliger, der Schamane des Dorfes. Wirklich.
Natürlich.
Wo jeder, der hat den Mund aufgemacht und alle sind erstarrt vor Ehrfurcht.
Ja. Und da ist die Frage, ob du einen guten oder einen schlechten Schamanen erwischst. Und leider Gottes, also jeder Arzt wird das beipflichten. Es gibt Kollegen, die wir für fähiger halten und es gibt Kollegen, die wir für weniger fähig halten. Aber deshalb ist ja, also wir haben so dieses, es gibt so in Fortbildung sagt man immer dieses Bild der Shared Decision, also der geteilten Entscheidung, wo wir tatsächlich als Arzt nicht sagen, ich ordne an und du hast gefälligst zu tun, sondern wir tauschen uns gegenseitig aus, was weißt du, was weiß ich, ich stehe so als Berater und wir treffen gemeinsam irgendwo eine Entscheidung, die wir dann gehen, weil letztendlich verantworten muss es der Patient. Es geht um seine Gesundheit. Weil ich meine, als Arzt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der sagt, oh, die Pfeife, ich gehe zu irgendjemand anderes. Aber tatsächlich muss man dann auch sagen, wenn man mit dem Gegenüber nicht mehr weiterkommt, dann muss man tatsächlich auch sich irgendjemand anderes suchen oder wenn man dann auch merkt, verflixt, bei dem stoße ich an genau dieselben Probleme, die eigene Vorgehensweise hinterfragen. Genau, ne? Weil tatsächlich ist es ja so, es gibt ja dieses Bild, der Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein, Cyberchondrie oder irgendwie sowas heißt das. Also das bedeutet, dass man, das ist ähnlich wie Hypochondrie, also man glaubt unbedingt irgendwie was zu haben, was krank zu sein, aber das wird einem quasi eingeredet von Foren, von Google-Suche oder sowas. Und das stört unser Gesundheitsgefühl.
Absolut. Mhm. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Ne? Jeder von uns hat das, ein mehr oder weniger gut funktionierendes Körpergefühl oder ein Gefühl für seine Gesundheit. Und durch diese ganzen Googeleien kann das schwer Schlagseite bekommen, finde ich. Weil du dann plötzlich Dinge offeriert bekommst, wo du denkst, ja, das passt aber jetzt, ne?
Und das passt
vielleicht auch, aber du hast was ganz anderes. Wie sieht denn das aus mit ChatGPT und so? Das ist jetzt das Neueste.
Ja,
dass du ChatGPT, was fragst du da? Also da bin ich noch nicht vorgedrungen, Gott sei Dank, glaube ich.
Habe ich mich relativ viel auch mit beschäftigt, weil wir gerade im Moment in der Medizin eine große Debatte drüber am Laufen haben. Wie gehen wir mit KIs um? Das wird ganz viele Branchen betreffen. Journalisten haben das ja auch zum Beispiel, die sagen, dürfen wir überhaupt irgendwelche KIs verwenden und es dann als Quelle nehmen. Autobauer gucken, wie können sie mit künstlicher Intelligenz umgehen, wenn die sagt, fahr nach rechts und da stirbt einer, ist das dann so. Aber wir Mediziner auch, denn es gibt ein Problem. Die KI will eigentlich zu einer Lösung kommen und wenn sie nicht auf diese Lösung kommt, erfindet sie etwas.
Okay.
Ja, sie erfindet etwas, gibt das an und dann guckt sie, lag ich richtig. Wenn das Gegenüber sie dann korrigiert, dann sagt es, aha, okay, nee, da lag ich falsch, aber das nächste Mal mache ich den Fehler nicht. Ich habe das zum Beispiel mal ausprobiert letztens. Ich habe ChatGPT einfach mal die Frage gestellt, was weißt du denn über mich? Und das ist total spannend, kann jeder mal machen. Und da wird dann so eine Riesenliste angegeben. Und dann sagte sie mir, was sie alles über mich weiß, anhand meiner Fragen vorher. Die wusste, wie viele Kinder habe ich, die weiß, wo ich wohne, die weiß gewisse Interessen von mir, aber zum Beispiel bei der Anzahl der Kinder und beim Alter lag sie falsch. Und ich habe ja auch schon medizinische Fragen gestellt, einfach so aus Interesse, um so einen Fall einfach mal mit ChatGPT zu diskutieren. Ich kam auf richtig gute Ergebnisse, aber manche Sachen, das war wirklich haarsträubend falsch. Ja?
Aber woher, wenn du jetzt beispielsweise, was weiß ich, Bluthochdruck googelst, also oder sie fragst, was sind die Symptome für Bluthochdruck, wenn du das ChatGPT fragst, das muss ja irgendeiner da mal reingestellt haben, sonst könnte sie es ja nicht wissen.
Nein, oder, ganz so funktioniert es nicht. Okay. Also tatsächlich ist es so, ein Computerprogramm, was gesagt bekommt, wenn du die und die Frage bekommst, liefert die und die Antwort, das ist ja etwas, was jemand programmiert. Das heißt, das ist entweder gut oder schlecht programmiert. Eine KI, ein KI-Modell lernt aber selber. Das heißt, irgendwann fängt es selber an, Entscheidungen zu treffen oder seine Antworten selber zu bewerten, weil es zwar gesagt hat, naja, eigentlich kommt auf die und die Frage, sollte ich das und das sagen, aber ich habe jetzt 150 Mal gelernt, dass das die falsche Antwort war, also gebe ich jetzt eine andere Antwort. Mhm. Und hier ist wirklich der Punkt, tatsächlich, jeder kann uns falsche Antworten geben. Ein Arzt kann das tun, eine Krankenschwester kann das tun, ein Bekannter kann das tun, ChatGPT kann das tun. Aber trotzdem, ich mache in dem Moment einen großen Fehler, wenn ich ChatGPT als bare Münze nehme und wirklich sage, das, was die Maschine sagt, ist die Wahrheit.
Aber vielleicht sind wir da irgendwann.
Ja, aber das ist genau der Punkt, da sind wir eben noch nicht. Noch sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, alles, was von der KI kommt, müssen wir mit Vorsicht genießen. Es ist wahrscheinlich richtig, aber in manchen Fällen ist es auch wirklich kompletter Quatsch, wo selbst noch nicht mal ein Medizinstudent im zweiten Semester uns so eine schwachsinnige Antwort geben würde darauf. Ne? Oder wirklich.
Also noch schlimmer als
Google. Ja, noch schlimmer als Google. Ja, ganz genau das. Und das, es wird jeden Tag besser, aber ich würde niemals meine eigene Gesundheit tatsächlich ChatGPT anvertrauen, weil dann könnte ich ja genauso gut an irgendeinem Experiment als Versuchskaninchen teilnehmen und mal gucken, ob es klappt.
Also wenn ich unser Gespräch bisher mal so zusammenfasse, dann ist das alles eben, man kann nicht sagen, es ist schlecht, seine Symptome zu googeln in direktem Zusammenhang mit einem Arztbesuch. Und wenn man das macht, muss man halt auch aufpassen, wieso der Arzt reagiert, wenn ich sage, ich habe das gegoogelt.
Genau so ist es. Also das bedeutet, Symptome googeln ist völlig okay. Vielleicht können wir das einfach mal stehen lassen, so dass wir sagen, das mache ich selber, das machst du wahrscheinlich.
Ich mache das leider. Ja,
genau, das machen wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer. Das machen selbst Ärzte, wenn sie manchmal nicht weiter wissen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass ich erstens mal überlege, welche konkrete Frage stelle ich denn zum Beispiel Google oder ChatGPT, um mir dann eine Auswahl aufzuschreiben oder irgendwie zu notieren, was kommt denn alles in Frage, und dann irgendwie mit einem Profi, sei das per Videosprechstunde, sei das in Persona oder also in der normalen Sprechstunde, oder es gibt ja mittlerweile auch so Frageprogramme, wo man einem echten Arzt eine Frage stellen kann und die schicken einem dann nach einer gewissen Zeit eine Antwort zurück, wo ich genau dann solche Fragen stellen kann. Ich habe das vor unserem Gespräch aus Spaß mal ausprobiert und habe gesagt, taube Hand. Ich habe einfach mal taube Hand eingegeben. So, was kam als erstes? Ich habe vorher natürlich in den Inkognito-Modus gestellt, dass Google nicht weiß, wer ich bin. Ne? Sonst ist ja gleich Neurologin. Ja. Aber trotz, dass Google nicht wusste, wer sitzt hinten dran, wurde mir relativ oft die Diagnose Karpaltunnelsyndrom angezeigt, so bei den ersten vier Treffern, wo man auch sagen kann, ja, ist möglich, ne, ist wahrscheinlich so ein Dauerbrenner. Aber das fünfte Ergebnis war dann bereits nicht immer ein harmloses Krankheitsbild.
Ja klar, und da klicke ich dann schon drauf.
So ist es.
Und dann bin ich schon bei der Weiterleitung und so dann bin ich beim Schlaganfall.
Genau, oder zumindest sind wir dann bei irgendwelchen Gefäßverstopfungen, wo ich dann sagen müsste, ja, es kann natürlich sein, dass das ein arterieller Verschluss irgendwo ist oder dass das auf einen Schlaganfall oder was auch immer irgendwie hinweist, aber dann muss ich das wieder in Relation setzen und schauen, wer sitzt denn vor mir? Sitzt da jetzt ein 16-jähriger Schüler vor mir? Dann kann ich das mit dem Schlaganfall eigentlich, aber ich kann es eigentlich vergessen schon. Ne? Mm. Und auch die Gefäßverstopfung, die man dann durch jahrelanges Rauchen oder Diabetes, das wäre in dem Fall auch eher nicht naheliegend. Ne? So, also hier ist einfach der Punkt, hier kann ich mir dann aufschreiben, wenn ich gegoogelt habe, zu welchen Ergebnissen bin ich gekommen, kann das mit einem Profi besprechen und muss dann aber auch den Schritt tun, dass ich dann gewisse Sachen auch vielleicht ad acta lege.
Weil sonst aber das ist das, weißt du. Ja. Genau das ist es, wenn es in deinem Kopf drin ist,
ja,
dass du dann es schaffst, das wieder wegzulegen und zu sagen, nein. Das ist ja mit allem so, das ist ja dieses typische hypochondrische Verhalten, selbst wenn du eine Diagnose hast, zu sagen, okay, aber ich kann jetzt das und das machen und ich muss daran jetzt nicht sterben, ich werde nicht hilflos in irgendeinem Bett enden, sondern ich kann diese Aussichtslosigkeit manchmal und dieses Kino im Kopf, dieses Karussell, was da anwirft sich selber, weißt du,
das ist... Aber hier sei gesagt, also ich zitiere da jetzt mal einen Professor für Innere Medizin, der damals Vorlesungen mir beigebracht, also gehalten hatte, der hat gesagt, Gesundheit ist immer nur ein Zustand unzureichender Diagnostik.
Das heißt, wir suchen so lange, bis wir was gefunden haben.
Ich würde es ein bisschen in Frage stellen und würde sagen, Achtung, Gesundheit ist ein Gefühl. Ne? Also auch von den Messungen her fürchterlich kranke Menschen können sich gesund fühlen. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt dich oder mich oder sonst wen in alle MRTs der Welt reinlegen würden und für hunderttausende Euro Labordiagnostiken, Gensequenzierungen und sonst was machen würden, wir würden Dinge herausfinden.
Natürlich.
So. Jetzt ist aber die Frage, welche Relevanz haben die? Und das kommt so meine Lieblingsfrage, gerade so in der Psychosomatik stelle ich immer gerne die Frage, und nun, was machen wir jetzt? Was ist denn, wenn sie jetzt diese seltene Genvariante bliblablub und sowas halt haben? Ne? Mhm. Und nun machen wir nichts. Ne? Das müssen wir dann akzeptieren. Ne? Und das ist genau ein Punkt, wo wir uns tatsächlich mit abfinden. Wir sind keine Präzisionsmaschine. Wir sind lebendige Wesen, ähnlich wie ein Garten ist auch ein lebendiges Gebilde und das verändert sich. Da gehen manche Sachen kaputt, andere Sachen entwickeln sich irgendwo nochmal neu und nicht jeder kleine Wert, den wir irgendwo feststellen können, hat irgendeine Bedeutung. Ja? Gehen wir zum Beispiel mal davon aus, Kribbeln und Zucken. Wenn ich jetzt überlegen würde, wie oder darauf achten würde, wie oft es in dem letzten Jahr irgendwo an meinem Körper irgendwo mal gezuckt, gekribbelt oder irgendwo wehgetan hatte. Wenn ich eine Strichliste führen würde, würde ich wahrscheinlich auf 20, 30 Ereignisse kommen. Aber die haben keine Bedeutung. Ja? Mhm. Wenn ich aber darauf achte, wird daraus ganz schnell ein Gefühl, krank zu sein, Angst, krank zu werden. Und das schüttet Stresshormone aus. Das heißt, mein Blutdruck ist gleich schon mal oben und vielleicht meine Magensäure produziert dann auch noch irgendwie sehr viel Säure. Und ich habe dann noch sauer aufstoßen, google das und stelle fest, aha, hoher Blutdruck, sauer aufstoßen und Muskelzuckungen. Das muss unbedingt die und die neurologische Erkrankung sein. Da wäre ich aber auf dem Holzweg.
Du hast es ganz, ganz schön gesagt. Das Beispiel mit dem Garten hat mir gefallen. Das ist, ich finde, Gesundheit ist ein Zustand, der sich leider und manchmal Gott sei Dank verändern kann und bewegen kann. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr, sehr spannend mit dir heute, darüber zu sprechen, über all diese Dinge. Und ja, Dr. Google ist okay. Aber bitte nochmal einen Fachmann fragen, nicht nur Dr. Google befragen. Einigen wir uns darauf, Florian.
So ist es.
Ja? Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss.